Ich lese euch den Text für die Predigt heute vor in 1. Korinther 2, Vers 7 bis 12, und zwar aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Die Weisheit, die wir verkündigen, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis und vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott, noch ehe er die Welt schuf, in seiner Weisheit beschlossen, uns an seiner Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Von den Herrschern dieser Welt hat das keiner erkannt. Sonst hätten sie Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen. Es ist vielmehr das eingetreten, was schon der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Uns aber hat Gott durch den Heiligen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Als Christen haben wir nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott für uns getan hat.
Was ist für dich unfassbar? Mit dieser Frage habe ich einige Leute konfrontiert, Freunde, und eine Reihe unterschiedlicher Antworten bekommen. Und die habe ich für euch mal zusammengefasst. Einer der Befragten hat sich dem Begriff genähert, indem er Synonyme gesucht hat. Unfassbar ist zum Beispiel schwer zu verstehen, unerklärlich, nicht zu begreifen und vieles mehr. Bei anderen Antworten stehen schreckliche Taten im Mittelpunkt. So schreibt mir jemand: Die Trennung von meinem Freund ist für mich immer noch unfassbar. Wie kann ich mich in jemanden so täuschen? Und ein anderer: Unfassbar ist für mich, dass Worte heute gesagt werden und morgen nicht mehr gelten. Jemand anderes schickte mir einen Zeitungsartikel über verhungerte Kleinkinder. Andere haben es in ihren Antworten auf die schnelllebige Zeit bezogen. Unfassbar ist, dass Weihnachten schon fast wieder 4 Monate her ist. Wo ist bloß die Zeit geblieben? Unfassbar ist für mich, wie kurz das Leben doch eigentlich ist und vor allem, wie schnell es vorbei sein kann. Unfassbar ist, wie oft wir das vergessen und im Alltag ertrinken, ohne daran zu denken, wirklich zu leben. Und wo das Leben so schnell läuft, sind auch Antworten zum Tod nicht weit. Weitere Antworten beziehen sich darauf. Unfassbar ist für mich der Tod. Eine Person, die ich geliebt habe, ist plötzlich nicht mehr da. Ich erinnere mich noch an sie, aber sie ist nicht mehr da. Unfassbar. Aber die Welt, die dreht sich weiter. Unfassbar ist der plötzliche Tod meiner 16-jährigen Großcousine, die mittags mit Bauchschmerzen aus der Schule kam, am selben Abend sehr starke Kopfschmerzen hatte, nachts ihre Beine nicht mehr spürte und später in der Nacht unerklärlich verstarb. Aber es gibt auch die andere Seite des Unfassbaren, das Leben. Das schreibt mir eine Freundin aus Neuseeland, und ganz besonders unfassbar für mich ist gerade das Glück, das einem so ein kleines Wesen im Bauch bescheren kann. Ich habe heute das Ergebnis der Nackenfaltenmessung erhalten und unser Baby ist topfit und munter. Und deshalb schwebe ich auf Wolke 7. Für manche ist Gott unfassbar. Unfassbar ist für mich, wie Gott einen gerade durch Zeiten größter Not trägt. Unfassbar ist, wie groß Gottes Liebe zu uns ist und dass alles, was er tut, letztendlich nur zu unserem Besten dient, auch wenn wir das gerade mal nicht so spüren. Soweit die ersten Antworten aus meiner kleinen Umfrage. Habt ihr noch den Bibeltext vor Augen, der eben gelesen wurde? Was kein Auge jemals sah und was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Wir Menschen sind ja sehr auf unsere Sinne fixiert. Eine interessante Frage dazu hatte ich neulich im Freundeskreis am Wickel. Auf welchen Sinn würdest du am wenigsten verzichten wollen? Oder umgekehrt, wenn du nur einen einzigen Sinn behalten dürftest, welcher wäre das? Na? Die meisten nennen hier das Sehen oder das Hören. Und wenn es dann zu einer Entscheidung zwischen diesen beiden Sinnen kommt, wollen die meisten nicht auf das Sehen verzichten. Als Albert Einstein mit einem seiner Vorträge gerade fertig war, da stand ein Zuhörer auf und widersprach ihm: Was Sie da aufgeführt haben, das ist mir viel zu spekulativ. Wir sind doch nicht in einer Kirche. Nach meinem gesunden Menschenverstand kann es nur das geben, was man sehen und auch überprüfen kann. Einstein lächelte nur und sagte: Dann kommen Sie doch bitte mal hier nach vorne und legen Sie Ihren gesunden Menschenverstand hier auf den Tisch. Dem Glauben steht im Wege, dass wir dazu neigen, uns selbst für den Nabel der Welt zu halten und alles versuchen, in unser doch so sehr beschränktes Denkschema zu pressen. Dadurch verpassen wir neue Erkenntnisse, mit denen wir wachsen könnten, und damit berauben wir uns der von Gott geschenkten Fantasie. Ein Mädchen, nennen wir sie Marie, zeichnet in der Schule ein Bild. Marie ist 7 Jahre alt und die Lehrerin, die streift so ziellos durch die Reihen und bleibt hinter Marie stehen. Marie, was malst du Schönes? Und Marie antwortet: Ich male ein Bild von Gott. Die Lehrerin verwundert: Aber Marie, niemand weiß, wie Gott aussieht. Darauf Marie: In ein paar Minuten schon. Warum ist Gott eigentlich unsichtbar? Wäre es nicht viel einfacher, wenn wir ihn sehen könnten? Dann gäbe es doch auch keinen Zweifel mehr. Viele Leute sagen: Wenn ich Gott sehen könnte, dann würde ich auch an ihn glauben. Und du denkst dir: Mensch, Gott, zeig dich doch nur einmal. Eine wirklich weitfassende Erklärung habe ich dafür nicht, warum Gott unsichtbar ist, aber einen kleinen Ansatz. Sicherlich besteht ein wesentlicher Grund in der trennenden Wirkung durch den Sündenfall. Aber vielleicht ist die Tatsache, dass wir Gott nicht sehen können, nicht nur negativ, sondern hat auch positive Seiten. Ich denke da so an viele alte Märchen. Ein typisches Märchenschema besteht doch darin, dass da so ein junger, hübscher Prinz im heiratsfähigen Alter ist und dann kommen da 1000 junge Frauen an den Hof und die stehen da Schlange und buhlen darum, dass er sie doch heiraten möge. Warum? Naja, der Prinz, der ist erkennbar hübsch und dieser Prinz, der ist auch erkennbar reich, das sieht irgendwie nach einem sorgenfreien, schönen Leben aus. Also was sollte schon dagegen sprechen? Die Liebe. Ist denn da überhaupt Liebe vorhanden oder welche Rolle spielt hier eine berechnende Haltung? Dieses Dilemma erkennt dann auch irgendwann dieser Prinz und deshalb mischt er sich in armseligen Klamotten unerkannt unter sein Volk, damit er die eine findet, die ihn um seiner selbst willen liebt. Passt das nicht auch zu Gott? Ich kann mir gut vorstellen, durch diese Unsichtbarkeit bereitet Jesus seine Braut vor. Ihr wisst ja, dass Braut ein biblisches Bild für die Gemeinde, also für uns ist. Im 2. Korinther 5, Vers 7 steht: Jetzt glauben wir in ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können. Und das ganze Kapitel 11 im Hebräerfilm, ist noch nicht verfilmt worden, soweit ich weiß, im Hebräerbrief handelt von Vorbildern im Glauben, die Gott noch nicht gehört haben, aber ihm voll vertrauten. Abel, Henoch, Noah und Abraham. Ich lese mal einfach die ersten 3 Verse. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Unsere Vorfahren, die lebten diesen Glauben. Deshalb hat Gott sie uns als Vorbilder hingestellt. Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Das erinnert mich an meine Zeit früher als Pfadi. Damals hieß das noch Jungfreund, ist auch schon ein paar Jahre her bei mir. Da war mal ein Pastor aus einer anderen Gemeinde bei uns, der uns eine Geschichte erzählt hat und darin kam ein Spruch vor. Und den sollten wir auswendig lernen und er versprach, wenn er mal wiederkommt, da würde es eine tolle Überraschung für den geben, der diesen Spruch noch kann und aufsagen kann. Und da war ich Feuer und Flamme und habe ihn auswendig gelernt und ich brauche ja auch gar nicht hinzugucken, wie der heißt. Der heißt: Glaube ist der Vogel, der schon singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Frag mich auch in ein paar Wochen, weck mich nachts, diesen Spruch, den kann ich, weil seit 30 Jahren warte ich noch immer, dass dieser Pastor nochmal in unsere Gemeinde kommt und ich diese Überraschung erhalte. Aber der Spruch ist schön und wahr. Glaube ist der Vogel, der schon singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Der Vogel sieht noch nicht die Sonne und er sieht nicht die Helligkeit, aber er vertraut darauf, dass sie wiederkommt, Tag für Tag. Das ist Glaube. Jedes Jahr zu Weihnachten feiern wir, dass Jesus in die Welt gekommen ist, dass er geboren wurde. Und jedes Jahr zu Ostern feiern wir, dass Jesus für uns gestorben und noch viel wichtiger als das, dass er auferstanden ist. Jahr für Jahr, das klingt nach einer gewissen Routine. Und Routine kann verhindern, dass es uns berührt, dass es uns trifft. Wir begreifen, was da wirklich Unfassbares geschehen ist. Alfred Friedrich, den ihr sicherlich auch kennt, der hat mal die Unfassbarkeit der Menschwerdung in einer Predigt für mich sehr plastisch dargestellt. Er hat gesagt, stell dir vor, du hast einen Garten und du stellst fest, dass es da den Würmern und Asseln schlecht geht und die drohen irgendwie verloren zu gehen. Und es gibt nur eine Chance, wie du das verhindern kannst, dass es denen halt so schlecht geht. Du selbst musst dich entscheiden, ein Wurm zu werden und unter ihnen zu leben, um sie retten zu können. Und nicht nur das, du musst auch noch qualvoll als Wurm sterben. Machst du das? Verzichtest du auf dein Menschsein, um das Leben eines Wurmes und dann auch noch zu sterben, weil dir die Würmer so liegen? Unfassbar, oder? Ein anderes Bild ist ein Vogel, der sich entschließt, auf das Fliegen zu verzichten und nur noch am Boden zu laufen, egal was dort auf ihn wartet. Jesus hat sich durch die Menschwerdung bewusst beschränkt. Warum? Er möchte dir nah sein und er möchte dich retten. Und er hat sich nicht nur beschränkt, nein, er ist sogar ans Kreuz gegangen für dich. Wenn du das realisierst, möchtest du vielleicht zu Gott sagen, es tut mir so leid, dass Jesus sterben musste. Und er würde dann vielleicht antworten, ich weiß und ich danke dir dafür, aber du solltest es wissen, dass es uns überhaupt nicht leid tut. Die Sache war es wert, nicht wahr, Sohn? Und Jesus ergänzt dann wohl, absolut, und ich hätte es sogar getan, wenn es nur für dich geschehen wäre. Aber so war es nicht, und dabei zwinkert er dir freundlich zu und grinst dabei. Und du denkst wieder, unfassbar, für mich, das bin ich doch gar nicht wert, ich kleiner Wurm. Jesus macht aber immer wieder sehr deutlich, wie wertvoll jeder einzelne Mensch für ihn ist. Der Wert eines Menschen errechnet sich nicht nach seinem Aussehen, wie es diese Welt so gerne vorlebt. Es errechnet sich auch nicht nach seiner Intelligenz. Ja, es errechnet sich noch nicht mal nach seiner Leistung, sondern der Wert eines Menschen errechnet sich nur durch eine einzige Sache. Wenn du mal in eine Kunstauktion gehst, dann mag es sein, dass dort Bilder versteigert werden, von denen du denkst, meine Güte, das könnte meine Tochter ja besser malen. Oder das habe ich selbst im Kindergarten ja schon besser hinbekommen. Das sieht dann so aus, als wenn da ein paar Farbeimer umgekippt wären und du denkst, was wollen die denn dafür wohl haben? Und du bist schon gespannt, ob es überhaupt nur 5 Euro dafür geben wird. Und wenn du das Ganze dann verfolgst, merkst du plötzlich, da ist viel mehr Geld im Spiel. Nicht 5 Euro, nicht 50, nicht 500, sondern 500.000 Euro werden da auf einmal geboten. Und du sitzt da und denkst, das ist ja Wahnsinn, unfassbar, das ist das Ding doch gar nicht wert. Ist es doch. Und warum? Weil jemand bereit ist, dafür 500.000 Euro zu bezahlen. Der Wert des Bildes wird also dadurch bestimmt, was jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Und der Wert des Menschen wird dadurch bestimmt, dass Jesus Christus sein kostbares Blut für ihn gegeben hat. Allein das bestimmt den Wert des Menschen, deinen Wert. Jesu Botschaft am Kreuz will dir doch sagen, ich bin am Kreuz für dich gestorben, weil ich mir einen Himmel ohne dich überhaupt nicht vorstellen möchte. Nur wie war das da am Kreuz? Wie war das mit der Hitze, den Fliegen, den stundenlang ausgebreiteten Armen, den Nägeln im Fleisch, der Dornenkrone, den provozierenden Sprüchen der Soldaten, unfassbare Qualen und unfassbares Leid, das können wir gar nicht nachvollziehen. Und unfassbar, dass er in diesem Moment seine Selbstbeschränkung nicht einfach aufgehoben hat. Die Macht dazu hat er, aber dann wären wir verloren gewesen. Und deshalb hat er diese Schmerzen und diesen Schmach auf sich genommen. Und er hat sich von Gott und der Welt verlassen gefühlt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht möchtest du Gott zur Rede stellen, warum er Jesus dort am Kreuz verlassen hat in dieser bitteren Stunde. Wenn du aber Gott dabei genau anschauen könntest, würdest du Narben an seinen Handgelenken entdecken. Und die sehen genauso aus wie die, von denen du angenommen hast, dass nur Jesus sie tragen würde. Gottes Antwort auf deine Vorhaltung könnten lauten: Glaube niemals, dass das, was mein Sohn aus eigener Entscheidung tat, für uns kein großes Opfer gewesen ist. Die Liebe hinterlässt immer deutliche Spuren. Wir sind zusammen dort gewesen. Jesus stirbt. Der Tod beendet seine Qualen. Böse ist ein Wort, um die Abwesenheit des Guten zu beschreiben, so wie wir das Wort Dunkelheit benutzen, um die Abwesenheit von Licht zu bezeichnen. Jeder Physiker weiß, Dunkelheit kann man gar nicht messen. Man kann nur das Licht messen. Und so ist auch der Tod die Abwesenheit des Lebens. Das Böse, die Dunkelheit, der Tod, die besitzen also gar keine eigene Existenz. Man kann sie immer nur in der Relation zum Guten, zum Licht und zum Leben begreifen. Musste das sein? Musste Jesus stellvertretend für uns in den Tod gehen? Stell dir vor, du hättest mehrere Kinder und du würdest gesagt bekommen, dass manche von diesen Kindern den ewigen Tod sterben müssen. Und du musst darüber entscheiden, welche das von deinen Kindern sein sollen. Du bist der Richter. Du würdest dich aufregen über so ein Gedankenspiel. Was für eine unfassbare Frechheit. Du liebst doch alle Kinder, zwar auf unterschiedliche Weise, aber doch alle gleich doll. Aber wenn du merkst, dass es nicht nur ein Gedankenspiel ist, sondern dass es wirklich um Leben und Tod geht, dann würdest du sagen, ich kann das nicht und ich will das auch nicht. Doch du kannst dich nicht verweigern. Und irgendwann kommst du zur Besinnung und hast einen Einfall, kann ich an ihrer Stelle gehen? Und so hat das auch Gott gemacht, so hat Gott geurteilt. Er hat nicht die Menschen verurteilt, sondern sein Urteil lautet, dass seine Kinder es wert sind, von ihm geliebt zu werden. Und dass er bereit ist, für diese Liebe alles aufzugeben. Das ist die Art, wie Jesus liebt. Der Tod Jesu allein ist aber nicht die Rettung. Die Auferstehung besiegt den Tod und macht den Weg frei. Auferstehung, ein unfassbarer Begriff. Müssen wir ihn verstehen, um ihn annehmen zu können? Dietrich Bonhoeffer hat dazu gesagt, Christus ist nicht in die Welt gekommen, dass wir ihn begriffen, sondern dass wir uns an ihn klammern, sodass wir uns von ihm einfach hinreißen lassen in dieses ungeheure, man könnte auch sagen, in dieses unfassbare Geschehen der Auferstehung. Nochmal zu dem Thema beschränkter Horizont. Schauen wir doch mal in den Bauch einer schwangeren Frau. Zwillinge, oh, wie schön. Doch die Zwillinge sind sehr unterschiedlich. Einer davon ist der kleine Gläubige, der andere ist der kleine Skeptiker. Und dieser fragt, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Ja klar, das gibt es. Das Leben hier ist doch nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann kräftig genug sind für das, was uns dann erwartet. Blödsinn, das gibt's doch gar nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, so ein Leben nach der Geburt? Das weiß ich auch nicht so genau, aber es wird viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und vielleicht auch mit dem Mund essen. So ein Quatsch. Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen, so eine komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt. Dafür habe ich hier den ultimativen Beweis. Siehst du, die Nabelschnur, die ist viel zu kurz. Doch, es geht bestimmt, es wird eben nur alles irgendwie ein bisschen anders sein. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Auch wenn ich das nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht, ich freue mich drauf. Ich glaube, dann fängt das Leben erst richtig an. Und das Tolle ist doch auch, wir werden dann unsere Mutter sehen. Mutter? Du glaubst an eine Mutter? Wo bitte soll die denn sein? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Also ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch, von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Deswegen gibt es sie auch nicht. Manchmal, wenn wir ganz still sind, dann kannst du sie singen hören. Oder wir spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass das Leben dann eigentlich erst richtig beginnt. Wir blenden uns an dieser Stelle aus diesem Dialog aus und könnten sagen, und wenn sie nicht geboren sind, dann diskutieren sie noch heute. Und wenn dann so ein Baby tatsächlich geboren wird, dann denkt es wohl, boah, cool, ich dachte, es gibt nur einen Bauch und hier gibt es ein ganzes Zimmer. Und später, nach dem Zimmer, wird es feststellen, dass auch diese Wände noch nicht der Weisheit letzter Schluss sind, sondern dass es noch ein viel weiteres gibt, ein Horizont. Und auch hinter dem Horizont geht es noch weiter und immer weiter, unfassbar weit. Also schränk dich doch nicht ein und sei nicht so skeptisch. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Erstens, neues Leben kannst du dir nur schenken lassen. Und zweitens, mein eigener beschränkter Horizont erfasst bei Weitem nicht die ganze Wirklichkeit. Antoine de Saint-Exupéry, ich bin Lateiner, kein Franzose, deswegen habe ich immer Schwierigkeiten mit dem Namen, sagt, dass das Wesentliche für die Augen unsichtbar sei. Mit dem Herzen sehen, da kann man schon weiter gucken. Da merke ich, dass das Leben nicht nur das ist, was ich vor Augen habe. Und mit dem Herzen des Glaubens zu sehen, so ergänze ich, das heißt, ich hole Gott in mein Leben hinein und das sprengt dann alle Horizonte. Gott sagt, die ganze Schöpfung und die ganze Geschichte, die drehen sich um Jesus. Durch seinen Tod und seine Auferstehung bin ich jetzt völlig mit der Welt ausgesöhnt. Aber Aussöhnung ist keine Einbahnstraße. Mein Teil habe ich getan, absolut, vollständig und für alle Zeiten. Es ist nicht das Wesen der Liebe, eine Beziehung zu erzwingen, aber es ist das Wesen der Liebe, einen Weg dafür zu bereiten. In Hebräer 13, Vers 8 heißt es, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Der Begriff Ewigkeit allein, der ist schon unfassbar, einfach nicht zu fassen. Und ein ferner Gott irgendwo in der Ewigkeit, der ist für viele nicht vorstellbar. Die gute Nachricht ist, er hat ein Gesicht, das uns zugänglich ist. In Jesus Christus hat der ewige Gott sich uns zugewandt. Er ist das Ebenbild des ewigen Vaters. Also können wir auf die bekannte Kinderfrage, wie eigentlich Gott aussieht, mit Fug und Recht antworten, so wie Jesus. Für Jesus gilt dasselbe wie für Gott den Vater. Er ist ewig und sein Reich bleibt ewig bestehen. Sind wir also schon in der Ewigkeit angelangt über Menschwerdung, Kreuz, Tod, Auferstehung und Ewigkeit. Ein unfassbarer Begriff, mit unserem Horizont einfach nicht zu kriegen. Das passt einfach nicht in unser Vorstellungsvermögen. Ich erinnere mich daran, wie mir als kleiner Junge meine Mutter mal so ein kleines Gefühl vermittelt hat, was denn eigentlich die Ewigkeit ist. Und sie sagte zu mir, du kennst doch das Matterhorn, dieser Berg in der Schweiz. Der ist ja recht hoch und stell dir vor, da kommt ein kleiner Spatz geflogen, der fliegt ganz oben auf die Spitze und dann wetzt er mit seinem Schnabel einmal links und einmal rechts und dann fliegt er wieder weg. Und nach einem Jahr kommt er wieder, macht das Gleiche nochmal. Also fliegt auf die Spitze, wetzt seinen Schnabel einmal links und einmal rechts und das Jahr für Jahr. Und wenn das ganze Matterhorn dann weggewetzt ist, also dem Erdboden gleichgemacht, dann ist die erste Sekunde der Ewigkeit vorbei. Na, merkt ihr es auch, wie man so einen kleinen Hauch Ahnung bekommt, was Ewigkeit eigentlich ist? Und wenn ich an die neue Welt denke, dann habe ich diesen Gedanken dazu. Gott hat diese schöne Welt, in der wir hier leben, in 6 Tagen geschaffen. Und Jesus ist vorausgegangen, die neue Stätte vorzubereiten. Und das schon seit 2000 Jahren. 6 Tage, so eine schöne Welt. 2000 Jahre. Wie unfassbar schön muss das sein? Ich finde, da kann man sich nur darauf freuen. Geht das über deinen Horizont? Gott sagt, du musst nicht alles verstehen, bleib einfach an meiner Seite. Es ist äußerst schwierig, jemanden zu retten, der einem nicht vertraut. Mehr verlange ich gar nicht von dir. Wenn du zu versinken drohst, erlaube mir einfach, dich zu retten. Sauberes Blut. So heißt eine Geschichte, die uns nochmal aus anderer Perspektive veranschaulicht und auch zusammenfasst, was wir heute gehört haben. Der Tag ist vorüber und du fährst gerade nach Hause. Du schaltest dein Radio ein. Du hörst einen kurzen Bericht über ein Dorf in Ecuador, wo einige Dorfbewohner plötzlich und auf merkwürdige Weise an einer Grippe gestorben sind, deren Form bisher völlig unbekannt war. 3 oder 4 Menschen sind daran gestorben. Man entsendet einige Ärzte in diese Gegend, um das genauer zu untersuchen. Du denkst dir bei der Sache nicht viel. Nachrichten gibt es ja viele. Aber am Samstag, als du gerade vom Gottesdienst nach Hause kommst, hörst du einen weiteren Bericht. Alles, was sie sagen, ist, dass es nicht mehr 3 oder 4, sondern inzwischen schon 2500 Menschen sind. Und an diesem Abend kommt es sogar im Fernsehen. Das ZDF bringt einen kurzen Bericht. Da tagen hohe Leute vom Gesundheitszentrum, weil man von solchen Krankheitssymptomen noch nie vorher gehört hat und auch nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Am Montagmorgen, als du aufstehst, ist es die Hauptnachricht. Es ist nämlich nicht nur in Ecuador, es ist in Peru, es ist in Kolumbien, in Venezuela. Und bevor du überhaupt realisierst, hörst du diese Sache überall und sie haben es die mysteriöse Grippe genannt. Jeder fragt sich, wie werden wir diese Sache in den Griff bekommen? Das ist der Moment, in dem die US-amerikanische Regierung eine Ankündigung macht, die die restliche Welt schockiert. Keine Flüge mehr von Ecuador, Kolumbien, Venezuela und Peru oder irgendeinem anderen Land, wo diese Grippe aufgetaucht ist. An diesem Abend guckst du wieder Fernsehen, bevor du ins Bett gehst. Dein Kiefer klappt weit auseinander, als eine weinende Frau von einem portugiesischen Nachrichtenprogramm ins Deutsche übersetzt wird. Da ist ein Mann in einem Krankenhaus in Lissabon, der diese Symptome aufweist. Es hat also die Grenzen Europas erreicht. Panik greift um sich. Alles, was sie bisher darüber sagen können, ist, dass man es bekommt, es erstmal für eine Woche hat, ohne es zu wissen, dann leidet man 4 Tage unter unglaublichen Symptomen und stirbt schließlich. Spanien schließt sofort seine Grenzen, aber es ist bereits zu spät. Madrid, Paris, Brüssel und es ist Dienstagmorgen, als Angela Merkel Folgendes bekannt gibt. Wegen eines nationalen Sicherheitsrisikos sind alle Flüge gestrichen worden. Wenn Ihre Angehörigen im Ausland sind, so tut es mir leid. Sie können nicht zurückkommen, bis wir ein Mittel gegen diese Krankheit gefunden haben. Innerhalb von nur 4 Tagen ist in unser Land eine unglaubliche Angst eingefallen. Einige Menschen verkaufen schon kleine Gesichtsmasken. Andere reden darüber, was passiert, wenn es denn dann auch in unser Land kommt. Es ist Mittwochabend und du bist noch in der Firma, als jemand hereingerannt kommt und ruft, mach das Radio an, mach das Radio an. Alle, die noch keinen Feierabend gemacht haben, scharen sich um ein kleines Transistorradio. Daraus kann man dies hören. 2 Frauen liegen in einem Krankenhaus in Stuttgart im Sterben wegen der mysteriösen Grippe. Es scheint, als würde dieses Ding binnen Stunden über das ganze Land hinweg feben. Menschen arbeiten rund um die Uhr daran, ein Gegenmittel zu finden, aber nichts funktioniert. Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen. Dann plötzlich und unerwartet kommt die Nachricht. Der Code ist entschlüsselt. Ein Heilmittel kann gefunden werden. Ein Impfstoff kann hergestellt werden. Und zwar, indem man das Blut einer Person nimmt, die noch nicht infiziert ist. Und so wird tatsächlich überall, durch alle Kanäle und Fernsehsender, jeder darum gebeten, eine ganz einfache Sache zu tun. Gehen Sie bitte zu einem Krankenhaus an Ihrem Ort und lassen Sie Ihre Blutart bestimmen. Das ist alles, worum wir Sie bitten. Tatsächlich, als du dich mit deiner Familie an diesem Mittwochabend dorthin begibst, ist dort eine lange Schlange Menschen, Da sind Krankenschwester und Ärzte, die herauskommen und einem so in den Finger pieken und einen kleinen Tropfen Blut entnehmen, um es dann zu beschriften. Sie bestimmen eure Blutart und sagen, warten Sie hier auf dem Parkplatz und wenn wir Sie entlassen, dann können Sie nach Hause gehen. Du stehst geängstigt da mit deinen Nachbarn um dich herum. Du fragst dich, was um alles in der Welt geht hier vor? Und du fragst dich, ob das schon das Ende der Welt sei. Plötzlich kommt ein junger Mann rennend aus dem Krankenhaus gelaufen und er ruft laut. Er ruft einen Namen und er winkt mit einer Schreibunterlage. Was? Er ruft es noch einmal. Und euer Sohn, der zerrt an deiner Jacke und sagt, Papa, das ist ja mein Name. Bevor du es richtig mitbekommst, haben sie deinen Jungen schon mitgenommen. Wartet mal, hey, bleibt stehen. Aber sie sagen, das ist schon okay, das ist schon okay. Sein Blut ist sauber, sein Blut ist rein. Wir wollen sichergehen, dass er die Krankheit nicht wirklich hat. Wir denken, dass er das richtige Blut hat. 5 spannungsgeladene Minuten später kommen die Ärzte und Krankenschwester heraus. Sie weinen und sie umarmen sich gegenseitig. Einige lachen sogar. Es ist das erste Mal seit Tagen, dass du jemanden lachen hörst. Und ein alter Doktor kommt zu dir und sagt, danke, mein Herr, das Blut Ihres Sohnes ist perfekt. Es ist sauber, es ist rein und wir können endlich den Impfstoff herstellen. Als diese Nachricht überall auf dem Parkplatz voller Menschen um sich greift, da schreien die Menschen, sie beten, sie lachen oder sie weinen. Aber dann nimmt der grauhaarige Doktor dich und deine Frau beiseite und sagt, können wir Sie einen Moment sprechen? Wir waren uns nicht dessen bewusst, dass der Spender minderjährig sein würde und wir bitten Sie, diese Einverständniserklärung zu unterschreiben. Du fängst schon an zu unterschreiben und dann siehst du, dass das Feld mit der Menge an Blut, die entnommen werden soll, noch frei ist. Wie viel Blut wollen Sie denn entnehmen? In diesem Moment entweicht das Lächeln aus dem Gesicht des alten Doktors und er sagt, wir hätten ja nicht gedacht, dass es ein Kind sein würde. Wir waren nicht vorbereitet. Wir brauchen alles. Aber, Sie verstehen nicht, wir reden hier über die gesamte Welt. Bitte unterschreiben Sie, wir brauchen alles. Ja, aber können Sie ihm denn keine Bluttransfusionen geben? Wenn wir sauberes Blut hätten, schon. Aber wir haben es nicht, dann würden wir es machen. Es geht nicht. Können Sie jetzt bitte unterschreiben? Bitte unterschreiben Sie. In betäubter Stille tust du es. Und dann sagen Sie, wollen Sie noch einen Moment mit ihm haben, bevor wir anfangen? Kannst du da jetzt so reingehen? Kannst du zu deinem Sohn gehen in diesen Raum, wo er auf dem Tisch sitzt und sagt, Papa, Mama, was passiert hier? Kannst du seine Hände nehmen und sagen, Sohn, deine Mami und ich, wir lieben dich und wir würden niemals etwas zulassen, was nicht wirklich sein muss. Verstehst du das? Und wenn der alte Doktor wieder hereinkommt und sagt, es tut mir leid, wir müssen jetzt anfangen, da sterben Menschen auf der ganzen Welt. Kannst du ihn dann zurücklassen? Kannst du hinausgehen, während er sagt, Papa, Mama, Papa, bleib bei mir, verlasst mich nicht. Und Wochen später dann, wenn sie eine Feier zu Ehren deines Sohnes geben und einige Leute währenddessen schlafen oder auf ihr Handy schauen und andere kommen erst gar nicht, weil sie lieber zum See fahren, um dort baden zu gehen. Und einige Leute kommen mit einem überheblichen Lächeln auf den Lippen und geben nur vor, sich dafür zu interessieren. Würdest du dann nicht aufspringen und schreien wollen, mein Sohn ist für euch gestorben, ist euch das denn total egal? Vater, es mit deinen Augen zu sehen, zerbricht unsere Herzen. Vielleicht fangen wir jetzt an, diese unfassbare Liebe zu verstehen, die du für uns hast und die du in unser Leben tust. Amen.